Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Auch ja, aber mit Sicherheit auch nicht nur, Frau Wollner, wir haben uns Besuch eingeladen.
Volle Hütte heute, würde ich sagen. Unter anderem ist Malik Bauer bei uns zu Gast, Hauptdarsteller in der ersten Disney Plus deutschen Eigenproduktion. Tatsächlich seine erste große Serienrolle. Bisher war er auf den Theaterbühnen dieser Welt bzw. diesen Landes zu Hause.
Na gut, nicht der einzige Gast. Außerdem kommt Thomas Schubert, letzte Woche schon angekündigt, begeistert seit vergangenem Donnerstag im Kino. Ein hoffentlich wirklich große Herzensangelegenheit, ein hoffentlich großes Publikum in Roter Himmel von Christian Petzold. Wir sind, fällt mir auf, angepasst an die Neustarts dieser Woche sowieso extrem divers unterwegs.
Ja, wie schön ist das denn? Malik Bauer hatte ich erwähnt mit Sam ein Sachse. Das ist eine Geschichte über Alltagsrassismus, Akzeptanz und Diversität.
Dazu startet im Kino The Whale, Brendan Frasers Oscar-Rolle als extrem übergewichtiger 272 Kilo Mann Charlie, ist eine Geschichte über Fatshaming, gesellschaftliche Ausgrenzung und Diversität.
Und wir haben auch im Kino Champions, in dem muss Woody Harrelson als Basketballcoach zur Strafe ein Team von HobbysportlerInnen mit körperlichen und geistigen Behinderungen trainieren, ein Film über Vorurteile, Inklusion und Diversität.
So, es tut sich also ganz offensichtlich wirklich was im diversen Storytelling und es wird nicht immer nur drüber geredet. Gucken wir uns alles heute an, der Reihe nach, und fangen an mit dem von dir angesprochenen ersten German Original. Also, da hatte Netflix ja Dark, Amazon hatte You Are Wanted und jetzt legt eben Disney Plus nach mit der ersten deutschen Eigenproduktion im Streaming-Bereich. Der Titel ist jetzt nicht ganz so sexy vielleicht. Sam, ein Sachse, aber die Story, die dahinter steckt, die hat's in sich. Basiert alles auf einer wahren Begebenheit und erzählt Teile der Lebensgeschichte von Samuel Mephire, dem ersten schwarzen Polizisten in der damaligen DDR. Du hast in die Serie reingeguckt, ein paar Folgen, und hast mit Hauptdarsteller Malik Bauer gesprochen. Vor diesem Gespräch aber bitte erstmal das Wer, Wann, Wie, Wo, denn die anderen Streamer haben die Messlatte relativ hochgelegt, was erste Eigenproduktionen angeht. Wie schlägt sich Disney da jetzt im Vergleich?
Es sind schon große Namen, die ich hier gleich droppen werde, vor allem hinter der Kamera, denn Showrunner der Serie ist Jörg Winger. Der Mann von Anna Winger, die ja auch gerade mit Transatlantic oder Transatlantic auf Netflix unterwegs ist. Jörg Winger hat zusammen mit seiner Frau Anna Winger unter anderem schon Deutschland 83 gemacht. Tyron Ricketts, Schauspieler und Produzent, ist so ein bisschen die treibende Kraft hinter dem Projekt. Und die beiden, die kennen sich seit Anfang der 2000er. Da haben die in Leipzig zusammen Soko Leipzig gemacht. Und da war Tyron Ricketts tatsächlich, der erste schwarze Fernsehkommissar. Mhm. Und die wollten Sam ein Sachse 2006 schon mal umsetzen, damals noch als Film. Und die haben wirklich ja von einem Sender nach dem anderen Absagen kassiert, weil sich im Jahr 2006 niemand dazu bekennen wollte, einen Stoff zu erzählen, jetzt mal dahingestellt, ob Film oder Serie, ja, der eine schwarze Hauptfigur hat. Die haben gesagt, das funktioniert nicht in Deutschland. Es ist tatsächlich dann relativ viel Zeit vergangen, bis sie es nochmal gewagt haben
im Serienformat. Ne, 2006 ist erschreckenderweise auch schon bald 20 Jahre her.
Also, ja, es ist wirklich unglaublich. Und es ist tatsächlich, also Sam ein Sachse ist eine afrodeutsche TV-Saga, die eben auf einer wahren Begebenheit beruht, auf der Lebensgeschichte von Sam oder Samuel Mephire. Es sind 7 Folgen, also tatsächlich, also deswegen betone ich das mit diesen wahren Begebenheiten so. Eine Folge so ein bisschen unwahrscheinlicher als die nächste, aber das ist Teil des Konzepts, das ist Teil des Lebens von Sam Mephire. Der ist in den 80ern, damit geht die Serie los, noch immer traumatisiert vom Tod seines Vaters, der tatsächlich an seinem eigenen Geburtstag, also an der Geburt seines Sohnes, ermordet wurde. Und Sam wird Ende der 80er selber gerade Vater und erinnert sich noch natürlich total daran und geht noch in der DDR zur Volkspolizei. Dann kommt die Wende, er sucht so ein bisschen nach dem Sinn des Lebens, trifft das erste Mal in seinem Leben auf andere Afrodeutsche, wird Mitglied einer afrodeutschen Community, wird zum Türsteher, hat diese täglichen Rassismuserfahrungen und geht dann als erster schwarzer Polizist zur Polizei in Sachsen, also im wiedervereinigten Deutschland, ist der erste schwarze Polizist in Ostdeutschland und wird da auch Teil einer Werbekampagne für ein angeblich so weltoffenes Sachsen.
Wir brauchen solche Männer wie Sie. Weißt du auch, wie das ist, wenn du jederzeit zu Freiwild werden kannst?
Glauben Sie, dass Sie es schaffen?
Das ist eine Kampagne gegen den Hass.
Deutschland ist auf dem rechten Auge blind. Ich bin kein Ausländer. Ich bin Deutscher.
Wenn du am Ende der Nahrungskette stehst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu kämpfen.
Um das zu Ende zu bringen, er kapituliert, resigniert, gründet einen eigenen Wachdienst, der sich aber finanziell nicht trägt, rutscht in die Kriminalität ab, begeht einen Raubüberfall und landet am Ende im Gefängnis. Und das ist so ein bisschen die Chance, um bei sich selbst anzukommen.
Ist das jetzt auch der große Unterschied zu anderen Serien, dass wir hier nicht die klassische Heldenreise haben, wo aus dem Ex-Kriminellen am Ende der Star der Polizei wird, sondern diese Geschichte genau andersrum erzählt?
Es ist tatsächlich, also es ist keine klassische Heldengeschichte. Es ist eher so, da habe ich mit Malik auch drüber gesprochen, so eine griechische Tragödie. Und es ist vor allem auch ein Leuchtturmprojekt, vor allem auch hinter der Kamera. Klar, die Serie ist divers besetzt. Malik Bauer, Langston Übel, der ja auch in Roter Himmel mit dabei ist.
Der Felix spielt.
Genau, spielt hier auch mit. Und es ist vor allem auch divers hinter der Kamera in allen anderen Positionen. Disney Plus hat mit den Machern um Tyron Ricketts und Jörg Winger wirklich extra ein Programm entwickelt, um divers zu arbeiten, um die einzelnen Departments auch aus ihrer Komfortzone zu holen, weil natürlich immer alle mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen sie eh immer zusammenarbeiten. Und das sind in der Regel Weiße.
Dass auch kein rein weißer Writers Room am Ende diese Geschichte schreibt.
Es ist ein diverser Writers Room, der die Geschichte geschrieben hat. Es sind zwei Regisseurinnen, Sarah Blaskiewicz, die hat unter anderem Ivi Ivi gemacht, und Solin Yosef, die hat auch schon Deutschland 83, 86, 89 mit Jörg Winger gemacht, ist selber Kurdin. Sie haben in Originaldrehorten gedreht, das ist jetzt vielleicht weniger divers, aber es ist wichtig, weil sie nicht einfach irgendwie nach...
Sag welche Orte?
Dresden, Gera, Magdeburg, Görlitz.
So, ich finde das sehr divers.
Das stimmt. Aber sie sind halt nicht, sie haben das nicht irgendwie in Prag oder sowas nachgebaut, was ja oft mittlerweile gemacht wird, dass das historische Prag als das historische Berlin ausgegeben wird.
Weil es günstiger ist.
Weil es wesentlich günstiger ist. Die Serie ist von ihrer Dramatik manchmal ein bisschen dick aufgetragen und pathetisch. Da liegt über allem so ein Hip-Hop-Sound der Gegenwart, der manchmal ein bisschen widersprüchlich ist mit dem DDR.
Da muss ich dich nochmal fragen, weil ich kenne bisher tatsächlich nur den Trailer und so ein paar Ausschnitte. Und das war genau das, was mich so ein bisschen rausgekickt hat, weil ich dachte, ich gucke jetzt was so um die Wende spielt, höre aber ganz deutlich heraus so 2022er, 23er Deutschrap und Hip-Hop aus der Jetztzeit.
Mich hat das auch so ein bisschen, also das ist dieses Reißerische in den ersten beiden Folgen, also gerade wenn es noch so, wenn es noch in der DDR spielt, weil natürlich irgendwie der Chef der Volkspolizei oder, also nicht der Chef der Volkspolizei, sondern der Chef von Sam bei der Volkspolizei wird natürlich von Thorsten Merten gespielt, das ist so böse gesagt der Quoten-Ossi.
Ja.
Das hat mich... Aber mich hat das nicht gestört, weil das schon, also auch im Erzählen eine Funktion hat, weil die Songs, die vorkommen, Joy Denalani zum Beispiel mit Zuhause, das sind Songs, die eine Funktion haben, weil sie Teil der Geschichte sind. Also die Musik wird dann auch wirklich nicht in die Handlung integriert, keine Angst, sie fangen nicht an zu singen oder sowas, ne? Aber sie transportieren natürlich
Sam
die Stimmung.
Sam, ein Sachse, das Musical.
Um Gottes, wir bringen Disney bitte nicht auf Ideen. Ich hab's nicht mehr wahrgenommen, okay. Einfach. Man kommt da, glaube ich, ganz gut rein. Es ist halt auch, das ist dieses dick aufgetragene, was ich meine, ne? Das von der Musik her und auch vom Kostümbild.
Ja.
Ist es manchmal ein bisschen zu fetzig. Aber auf der anderen Seite gibt's dann halt auch wirklich Szenen, die diesen Alltagsrassismus beschreiben, ne? Wenn Sam auf dem Fußballfeld steht und sich selber einwechselt, weil sein Trainer sagt, ich kann das nicht machen, wenn ich dich einwechsle. Das ist wirklich ein Hobbykicker.
Ja.
Und neben ihm, also er sitzt auf der Bank und neben ihm sind die vier Fanhools, die halt alle mit Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln und Bomberjacken da stehen und sagen, wenn der spielt, dann, also einfach so dieser Clash. Und er wird dann auch verfolgt und verprügelt und alles. Und das sind dann schon so Momente, da ist das egal, ob das jetzt 1989 ist, weil das genauso gut auch heute passieren kann.
Das wollte ich gerade fragen.
Und das ist halt dieses, was die Serie halt auch schafft, also diesen historischen Stoff zu erzählen, der, also ja, historisch, es ist fast 40 Jahre her.
Ja. Aber den Brückenschlag
über die Musik zum Heute zu machen, weil es halt auch einfach heute noch, ich nicht immer in Dresden, Gera, Magdeburg, Görlitz, sondern auch an anderen Orten. Und das zeigt ja auch, dass die Serie jetzt erst gemacht wird, zeigt ja auch, wie rückständig wir da einfach sind. Ja. Und auch, es ist, da habe ich auch mit Malik drüber gesprochen, für die, also er sieht das jetzt auch für sich als ausgebildeter Theaterschauspieler als Riesenchance, diese Figur spielen zu können. Es ist ein Riesending. Ich habe ihn vor der Premiere letzte Woche getroffen im Soho-Haus in Berlin und wollte erstmal wissen, wie es ihm geht.
Doch schon sehr aufgeregt, aber in freudiger Erwartung eher als jetzt negativ. So, wir haben die Arbeit getan, keinen Stein unumgedreht gelassen und jetzt ist es auch Zeit, das zu zeigen.
Kanntest du die Geschichte vorher?
Ich kannte sie durch das Casting tatsächlich. Okay. Da habe ich das erste Mal davon gehört, auch wenn es beinahe eine Begegnung zwischen mir und Samuel gegeben hätte, mal damals, zufällig. Es gibt Videomaterial von Samuel in der Doku Black Deutschland von Oliver Reinhardt, wo er mit einer auch afrodeutschen Jugendgruppe und einigen Jungs spielt. Ich bin da zufällig nur nicht dabei. Das ist eine Jugendgruppe aus Bremen, wo ich auch Mitglied war. Ich war da wohl verhindert. Andere Freunde von mir sind in diesem Video. Ja, ja, also die Wegüberschneidung, abgesehen von der, ich nenne es jetzt mal genetischen Ähnlichkeit, sind ein bisschen erschreckend manchmal.
Als du dann durch das Casting von der Geschichte gehört hast, was hat das mit dir gemacht?
Also ich habe da drüben hier, wir sitzen hier gerade im Prenzlauer Berg und da drüben ist die Volksbühne und da habe ich gearbeitet. Also ich bin Theaterschauspieler. Ich habe so wie du in Leipzig studiert an der Hochschule für Musik und Theater und meine liebsten Stoffe waren immer die griechischen Stoffe und Shakespeare. Mord, Intrige, komplexe Menschen, nicht glatte Helden. Und das ist natürlich fast schon eine griechische Tragödie, ne? Also Samuels echtes Leben, fernab von allen Drehbuchkniffen. Wenn da ein Mensch stirbt am Tag der Geburt seines Sohnes, damit meine ich Samuel Senior, den Vater von Samuel, und alles, was danach passiert ist, einmal die Reise hoch in kometumhaften Aufstieg, Samtfall, ist ja meiner Ikarus. Das hat mich sofort absolut aktiviert und da habe ich mir als ja, Theaterschauspieler, Künstler sofort gewünscht, irgendwie dabei sein zu dürfen, das machen zu dürfen, das erleben zu dürfen.
Wie war die Arbeit für dich? Du kommst vom Theater, hast in Leipzig Schauspiel studiert, die Rollen, die du bisher gespielt hast, historische Stoffe, Shakespeare etc. Jetzt jemanden zu spielen, eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht und dann auch noch die Möglichkeit zu haben, sich mit demjenigen, auf dessen Leben du, in dessen Haut du schlüpfst, die Verantwortung, die damit, wie war das für dich?
Also ich muss sagen, dass ich das Glück hatte, dass Samuel sehr, sehr großzügig war. Der hat mir alles von sich zur Verfügung gestellt, unter anderem das Buch, was gerade von ihm erscheinen ist, Ich, ein Sachse, als Rohfassung damals noch während der Dreharbeiten. Wir haben eine Tour durch wichtige Stationen seines Lebens gemacht, wo er mir viel von sich gezeigt hat. Dementsprechend war das immer eine sehr besondere Begegnung. Ich kann nur sagen, dass er mir immer alles zugänglich gemacht hat, gleichzeitig aber nie gesagt hat, du musst das so machen. Und gleichzeitig ist es als Schauspieler so ein Privileg gewesen, dass er nie zu mir gesagt hat, du musst das so machen. Ich hatte immer künstlerische Freiheit und das war das große Geschenk. So, der hat sich preisgegeben und gleichzeitig wenig erwartet. Und man spielt ja jetzt auch nicht Muhammad Ali, wo du so innerhalb von 30 Sekunden die Bewertung als Konsument machst, hat das oder hat das nicht. Das ist eine wahre Begebenheit, aber es ist jetzt auch nicht international mit allen Manierismen bekannt. Dementsprechend hatte ich noch ein großes Maß an künstlerischer Freiheit und das war toll.
Aber wie hast du dich der künstlerischen Figur des Sams genähert?
Ich habe immer drauf geguckt, wie man es interessant macht und interessant hält, obwohl das gleichzeitige Glück war, dass es schon von vornherein interessant ist. Und gleichzeitig habe ich natürlich schummeln können und mit Samuel sprechen können und auch wieder jetzt im Moment so durch Deutschland zieht auf seiner eigenen Interviewtour, habe ich schon das Gefühl, ich habe das sehr genailt, weil er mir sehr geholfen hat. Das ist einfach ein Mann, der hat einen großen Utopiegedanke zu Deutschland, der ist immer bereit gewesen, sich dafür einzusetzen und zu riskieren, macht er auch heute immer noch, auch nach der Haft mit dem ganzen Training für diverse Einrichtungen und die Jugendhilfe, die er macht. Und aus dem Grund kann ich nur sagen, das ist der Kern gewesen der Figur. Jemand, der anders aussieht als der Normdeutsche, aber dieses Land genauso liebt mindestens und sich dafür bereit ist einzusetzen, aber gleichzeitig ein großes inneres Tempo schon immer hatte. Und wenn das dann begünstigt wird durch diesen kometenhaften Aufstieg, aber dann irgendwann der Systemdeckel dann doch zuschlägt und diese Kraft nicht mehr walten darf, aber die Energie trotzdem da ist, was passiert dann? Das war die Frage. Und gleichzeitig ist er ein Mensch mit wahnsinniger Gewalterfahrung. Leider hat seine Mutter, hochintelligente Frau, es nicht geschafft, diesen wahnsinnigen Verlust, dieses Trauma, den Verlust des Vaters an den Kindern vorbeizuschummeln, sage ich jetzt mal. Da gab es viel Gewalt in der Jugend und diese ja, Prägung, diese Erfahrung mit Gewalt, diese Verrohung gegenüber Gewalt und die gleichzeitigen politischen Entwicklungen, ja, Thiendorf, Hoyerswerda, Lichtenhagen, die führen dann einfach dazu, dass jemand so eine ganz große Bedrohung wahrnimmt, anders als die Normgesellschaft, die damals akzeptieren wollte. Wir sind ja immer noch manchmal sehr gerne auf dem rechten Auge blind. Und wenn sich dieses innere Tempo mit dieser Bedrohung von außen vermischt und man gleichzeitig vom System Polizei, was man auch erstmal aushalten muss in seiner notwendigen Langsamkeit, Wenn das crasht, was passiert dann? Das war das, was ich mich immer gefragt habe.
Mir ist es total unangenehm und wenn du nicht drüber reden willst, musst du es auch bitte sagen, weil ich mal ganz lange mit Benito Bause darüber gesprochen habe, dass es natürlich schwierig ist, in Gesprächen und Interviews über Rassismuserfahrungen zu sprechen, etc., über eigene Erfahrungen, weil es triggert natürlich und auch ein Stück weit reduziert, weil wir könnten ja über alles reden. Ja. Aber trotzdem, inwiefern gibt es zwischen Sam und dir, obwohl ihr natürlich aus einer unterschiedlichen Generation kommt, aber auch gerade, weil du in Sachsen studiert hast, in Sachsen-Anhalt auf der Bühne standest, Parallelen?
Also es gibt bestimmt insofern Parallelen, dass man als Schauspieler, lass mich von da antworten, ist diese Serie eine perfekte Case Study über unsere Ausklammerung des Schwarzseins in der Zugehörigkeit zu Deutschland. Wir verleugnen immer unsere Kolonialgeschichte in Deutschland. Wir haben das genauso betrieben, wir mussten sie nur ein bisschen früher abgeben und auch nicht freiwillig. Wir schminken das alles mit der Shoah über. Völlig zu Recht, das ist wichtig, aber das andere ist genauso wichtig. Und dementsprechend gibt es in Deutschland weniger schwarze Menschen und dann kriegst du halt immer wieder gesagt, wir sind noch nicht so weit. Auch diese Serie haben Tyron Ricketts und Jörg Winger, die Macher, und Chris Silber, die haben das schon mal versucht 2005, 2006 zu platzieren bei Sendern. Und dann wurde immer gesagt, nee, schwarzer Protagonist, da sind wir noch nicht. Dann, fast forward, 2019, wichtig, noch vor Black Lives Matter wurde ich gecastet, entdeckt und man wollte das unbedingt machen. Aber auch da war das dann noch nicht sofort so, dass das so durchgerutscht ist. Dann kam Black Lives Matter. Mit Black Lives Matter ist auch in Deutschland endlich die Rassismusdebatte losgegangen. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie schwarze Menschen eigentlich in diesem Land, sag ich mal, partizipieren können und dürfen. Und auf einmal gab es einen großen, ich nenne das jetzt mal, Gott sei Dank, so einen Shift in dem Medienstandort Deutschland, dass man auf einmal Lust hatte auf diverse Geschichten. Nur dadurch gab es dann auf einmal die nötigen Bewegungen strukturell, dass diese Geschichte auf einmal gemacht wurde. Und dann war Gott sei Dank mit Disney ein Partner gefunden, der sich schnell dazu committed hat, schnell volles Vertrauen gegeben hat, keine Development Deals, sondern volle Commitments und uns von Tag 0 bis heute massiv unterstützt. Was ein Dank auch an diese riesige PR-Kampagne, die da gerade gefahren wird, mit meiner Nase irgendwie überall. Das ist ein bisschen surreal, aber naja. Aber das ist sozusagen das Beste, was ich dazu sagen kann. Und genauso war das für mich als Schauspieler. Auch in Halle habe ich manchmal diverse Unterhaltungen darüber geführt. Ey, du sagst mir, wie begabt ich bin, warum kriege ich nicht mehr zu spielen? Warum darf ich nicht mal, außer wenn man den anderen braucht? Ziemlich beste Freunde, Hauptrolle gespielt, immer volles Haus, zum Teil Standing Ovations, warum nicht mal was anderes? Ja, schwierig, ist noch nicht so weit, bla bla bla. Dementsprechend, ich kenne diesen Moment und gleichzeitig muss ich immer markieren, dass ich zum bestmöglichen Zeitpunkt geboren wurde. So, mir fallen auch wenige Orte ein in dieser einen realen Welt, die wir haben. Ich weiß, Afrika wurde vom Kolonialismus verwüstet und so weiter und so fort. Aber in der einen realen Welt, die wir jetzt gerade haben, weiß ich nicht, wo Menschen, die aussehen wie ich, es besser hatten in den letzten 500 Jahren als hier in Deutschland. Wenn ich alles strukturell bedenke, Gesundheitssystem, Bildungssystem, etc. Ich selber bin ja auch BAföG-Student gewesen, weil ich jetzt auch nicht mit dem Löffel im Mund geboren bin. Und dementsprechend sehe ich es als meine Aufgabe und die Aufgabe meiner Generation an, weiter den Staffelstab in der Hand zu behalten und Türen einzutreten und im Diskurs zu bleiben.
Aber es muss doch trotzdem was mit dir gemacht haben, wenn du Rollen nicht bekommen hast, weil also diese Diskriminierungserfahrung. Ja, also ich finde das immer, ja, das ich den Kopf gegen die Wand schlagen, wenn ich sowas höre.
Ja, es ist halt so, wie soll ich das sagen, da kommt jetzt eine Serie raus und da werden sich viele Entscheider, glaube ich, viel an den Kopf fassen, dass man mir nicht vorher mehr Arbeit gegeben hat. Aber das Talent war immer da. Und die Arbeit war auch immer da. Ich bin ausgebildet. Ich habe am Theater, Gott sei Dank, dank großen Förderinnen wie Claudia Bauer und Pinar Karabulut immer groß spielen dürfen. Ich sag's mal ganz hart, wenn in Deutschland irgendwelche Theaterintendanzen wechseln, dann klingelt mein Telefon relativ oft. Und ich bin gesegnet, dass das Theater weiter war als das Filmgeschäft. Aber wir kommen ja jetzt in einer besseren Zeit an. Aber das war sozusagen immer mein Fluchtort, Theater, wo ich mehr kreieren durfte. Auch wenn das nicht immer fehlerfrei war. Ich sag's immer so, deswegen nochmal Verweis auf die Generation vor mir, die durften gar nicht mitmachen. Ich durfte gehemmt mitmachen und ich werde dafür sorgen, dass die nächste Generation voll mitmachen kann. Das ist meine Aufgabe. Und gleichzeitig hat es natürlich immer wieder Frust gebracht, aber Widerstände steigern ja auch die eigene Überzeugung. So. Und dementsprechend, ich bin nicht dazu bereit, also ich bin bereit, das zu markieren. Du hast absolut recht mit dem, was du sagst, aber ich bin nicht dazu bereit, so zu tun, als ob ich es so hart hatte. Also, wie gesagt, ich darf mitmachen. So, ich darf diese Serie jetzt machen hier mit den tollen Menschen wie Sulin Youssef, Stefan Burchardt, Sarah Blaskiewicz, diesem Cast, dieser Crew. Ich durfte das alles machen. Wenn ich 20 Jahre vor mir gucke, die durften das nicht machen. Ich durfte das machen und das war ein merkwürdiger Weg dahin und so. Aber es wird besser und weiterkämpfen. Wenn wir jetzt in dieser Generation die Resilienz der alten Generation beibehalten, dann wird es vorangehen.
Es passiert was bei den Produkten. Wenn man aber irgendwie den Otto-Normalverbraucher, der das nicht kennt.
Ja, es gibt ja immer noch Leute, auch jetzt unter den Trailern und so, da gibt es dann immer wieder irgendwelche Leute, die sich dann darüber ausmehren. Also, und das ist halt der Moment, wo das so tragisch wird. Also jetzt mal so ein kleiner, sag ich mal, Gruß an die Menschen, die da ein bisschen konservativer oder rechter denken. Also ihr wollt immer, dass die Leute, die hier hinkommen, Teil des Landes sein wollen und sich integrieren. Wenn aber meine Figur in der Serie und im Trailer sagt, ich bin kein Ausländer, ich bin Deutscher oder ich muss hier was verändern für mein Vaterland, dann sehe ich unter dem Trailer viele Kommentare, die sagen, hahaha, das hier wird nie sein Vaterland sein. Dementsprechend ist es so ein bisschen so eine Double Jeopardy, aber es gibt auch Leute, mit denen kann man nicht in den Diskurs kommen und das ist auch okay, aber trotzdem lasse ich mich nicht verdrängen. So. Also um mit Ayin zu antworten, so, ich werde trotzdem Deutsch sein, auch wenn ihnen meine Schwärze nicht passt. Es ist einfach so, also ich kann es nicht allen recht machen, ich kann nur mich für dieses Land einsetzen, in voller Überzeugung, dass Diversität plus Leistung zu einem besseren Gesamtdeutschland, zu einer besseren gesamtdeutschen Gesellschaft führen wird. So. Und wie soll man das benennen? Der Blitz geht auch nicht zurück in die Wolken. Das ist jetzt in Bewegung, auch wenn wir in einem internationalen Rechtsruck sind, so, den man auch immer mitdenken muss. Aber ich bin nicht dazu bereit, in irgendeiner Art und Weise Raum aufzugeben. Im Gegenteil.
Aber was muss denn noch passieren, also auch so auf Sender- und Produzentenseite, dass du besetzt wirst aufgrund deines Talentes und nicht, weil man aus Diversitätsgründen noch einen Afrodeutschen braucht, für die Quote?
Lass mich so beantworten. Jörg Winger, Tyron Ricketts, Disney, das sind Menschen, die mir eine Chance gegeben haben, die das alles in meiner vollen Überzeugung sehr viel verändern wird. Das war eine Chance, die man mir gegeben hat, wo man gar nicht wusste, wer ist das eigentlich. Jetzt wissen die Leute ganz genau, wer ich bin. Alle, die sich jetzt für mich entscheiden, machen eine gut informierte Business-Entscheidung. Und trotzdem glaube ich, dass die Strukturen weiter auch durchlässig sein müssen. Wir müssen es einfach hinbekommen, dass diese Sender, die ja groß subventioniert sind, so aussehen wie die Menschen, die die bezahlen, nämlich alle in der Gesellschaft. Und das ist die Aufgabe. Da überall so ein bisschen den demografischen Querschnitt von Deutschland herzustellen, auch besonders auf EntscheiderInnen-Ebene. Und da bin ich aber auch überzeugt, dass es da genug Menschen gibt, die da Lust drauf haben, nicht nur vor der Kamera rumzuhampeln, so wie ich.
Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Charlie, du musst ins Krankenhaus, so geht das nicht mehr weiter.
Um zehntausende Dollar an Krankenhausrechnungen anzuhäufen, die ich niemals zurückzahlen kann. Niemals.
Das betrifft auch mich. Weißt du das? Du bist mein Freund.
Ich weiß. Es tut mir leid.
Wenn du noch einmal sagst, es tut mir leid, ramm ich dir ein Messer in den Bauch, das schwöre ich dir.
Na los, es kann eh nichts passieren. Meine Organe haben ein 60 Zentimeter Schutzschild.
Ich hab dir gesagt, dass das passieren würde.
Ich weiß.
Hab ich es nicht oft gesagt?
Das hörst du.
Es ist Charlies beste Freundin Liz, die ihn hier quasi anfleht, bitte endlich ins Krankenhaus zu gehen, die sich vermutlich schon länger, bekommen wir den Eindruck, um ihn kümmert und ihn irgendwie mit dem Wichtigsten versorgt. Denn Charlie ist extrem fettleibig, er wiegt mittlerweile 272 Kilo, er kann seine Wohnung nicht mehr verlassen und ist ganz offensichtlich auf fremde Hilfe angewiesen.
Das sehen wir relativ schnell, er hat aber trotzdem einen Job nach wie vor, er ist Lehrer für Literatur an einem amerikanischen College und gibt dort, ohne Corona, sondern schon immer, Online-Kurse. Allerdings, ja, mit ausgeschalteter Kamera sagt seinen StudentInnen, die Webcam wäre kaputt, eben weil er sich so schämt für seinen Körper und sich auch für diese völlig verwahrloste Wohnung, in der er da lebt, wie in seinem eigenen, selbstgeschaffenen Kerker fühlt.
Brendan Fraser hat für diese Rolle gerade erst den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Nicht nur dafür, sich jeden Tag vor dem Dreh bis zu 10 Stunden lang in die Maske zu setzen, um diesen aufwendigen Fettsuit angepasst zu bekommen, der auch nicht nur so Polster unter den Klamotten sind, sondern den wir auch als nackten Körper durchaus sehen im Film. Also wirklich angefangen von den wenigen Haaren, die er noch auf seinem Kopf hat, bis zu seinen aufgequollenen Füßen, der gesamte Körper eingehüllt. Sondern auch, weil er es in diesem angezogenen Körpergefängnis schafft, eine Emotionspalette zu spielen, die, fand ich, schon fast beängstigend beeindruckend ist.
Er trotz dieser körperlichen Verwandlung, und Kritiker haben ihm ja vorgeworfen, dass er sich nicht selber auf 272 Kilo hochgefressen hat, wo ich so denke, danke, dass er es nicht gemacht hat, es ist einfach gesundheitsgefährdend. Und er hat, schafft es aber, ganz viel auch über die Augen zu erzählen. Mhm. Ne? Dieser traurige Blick, dieses auch ja teilweise schon des hohen Blutdrucks geschuldet. Der hat Blutdrücke von 238 zu 134. Da würde jeder normale Mensch vermutlich tot umfallen.
Das pfeifende und Atmen.
Dieses pfeifende Atmen, dieses, also er läuft ja noch nicht mal durch die Wohnung. Also es ist ein riesengroßer Kraftaufwand, bis er mal am Rollator steht, um dann in die Küche zu gehen, um in der obersten Küchenschublade über Schokoriegel herzufallen. Oder ja, so Momente, wenn er ein Eimer Chicken Wings isst auf dem Sofa, aber gefühlt mit dem Kopf da eintaucht und es wirklich so Fressattacken hat. Und es ist einfach ein Krankheitsbild. Und wie Brendan Fraser das spielt, das fand ich unglaublich berührend, weil ich es ihm in jeder Sekunde abgekauft habe.
Das ist auf der einen Seite das, wie Brendan Fraser es spielt, auf der anderen Seite das natürlich auch, wie Darren Aronofsky es inszeniert hat. Den kennen wir dafür, dass er seine, zumindest Hauptfiguren in seinen Filmen, oft durch so körperliche Transformationen schickt. Er scheint das zu lieben. Er hat das schon gemacht bei Black Swan zum Beispiel mit Natalie Portman oder auch bei The Wrestler damals mit Mickey Rourke. In The Fountain, was ja über mehrere Epochen auch so eine Art Wandlung hat. Mother, gut, der Film war einigermaßen furchtbar, aber auch da geht ja Jennifer Lawrence durch so eine Transformation. Das sind fast schon Metamorphosen und die sind immer auch körperlich. Also er lässt seine Leute durch die Hölle gehen und hier bei Brendan Fraser ist es diese fetttriefende Fresshölle, von der du gerade schon gesprochen hast, die natürlich Potenzial birgt für Konflikte.
Ja, die Konflikte kommen, weil er sitzt da ja nicht alleine. Das wäre ja langweilig. Wir haben die schon von dir angesprochene beste Freundin, die auch Krankenschwester ist, die das irgendwann medizinisch nicht mehr tragen kann. Der Pizzabote, mit dem hat er Kontakt. Am Anfang nur durch die Tür. Es gibt, glaube ich, einen Blickkontakt zwischen den beiden. Und da merkt man auch an der Reaktion des Pizzabotens, dass er damit nicht gerechnet hat, weil er eigentlich immer dazu angehalten wird, die Pizza vor der Tür stehen zu lassen. Das Geld ist im Briefkasten. Es ist also eigentlich nur eine Kommunikation übers Hören. Irgendwann klingelt ein junger Missionar, der ihn bekehren will. Der kommt dann auch öfter zu Besuch. Und eben seine Tochter, von der er sich komplett entfremdet hat über die Jahre, weil die Tochter ihm nie verziehen hat, dass er die Mutter im Stich gelassen hat und natürlich auch sie, um eine Beziehung zu einem Mann zu haben.
Okay, weißt du was? Du kannst mich nicht wegschmeißen wie Müll und dann plötzlich 8 Jahre später mein Vater sein wollen. Du hast mich verlassen wegen deinem Freund. So einfach ist das. Und wenn du dir was anderes eingeredet hast, dann belügst du dich selbst. Aber weißt du was? Ich bin froh. Ich bin glücklich, weil du mir was unheimlich Wichtiges beigebracht hast. Menschen sind Arschlöcher. Die meisten lernen das viel zu spät. Du hast es mir beigebracht, da war ich 8.
Mit genau dieser Tochter, beziehungsweise wie sie gespielt wird, hatte ich vielleicht nicht unbedingt ein Problem, aber ich habe gefremdelt mit ihr. Ich verstehe natürlich, dass diese Tochter ein mehr als gespaltenes Verhältnis zu ihrem Vater hat und auch, dass die eine Stinkwut auf ihn hat. Er ist gegangen, als sie 8 war, um dann mit einem Mann zusammenzuleben. In ihrer Wahrnehmung hat er sich nie weiter um sie gekümmert. Als die aufeinandertreffen, verstehe ich die Wut. Es ist mir ein bisschen zu gewollt aggressiv geblieben über die Länge des Films, weil Tochter und Vater haben ab da ja durchaus mehr Kontakt zueinander. Und mir kam es fast so vor, als würde sie diese Aggression dem Vater gegenüber fast schon gewollt aufrechterhalten.
Nee, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass sie natürlich erstmal eine pubertierende Teenager-Tochter ist, die sich wirklich komplett von ihm entfremdet hat, die entsetzt ist darüber, wie er lebt. Also nicht nur, dass er schwul ist, sondern auch, dass er so verwahrlost ist. Und sie versteht, glaube ich, nicht die Brisanz der Situation, dass das ein neues, aufkeimendes Verhältnis ist, was ein Ablaufdatum hat, weil was Charlie klar ist, er wird nicht mehr lange leben. Also er wird, glaube ich, der Film ist eingeteilt in Kapitel nach Wochentag und es ist klar, er macht nicht mehr lange. Also er hat ein kaputtes Herz, also er hat eigentlich in doppelter Hinsicht ein kaputtes Herz, weil das Herz gebrochen ist, aber auch was auch der, was Liz, der Freundin und Krankenschwester klar ist, der hat nur noch ein paar Tage. Also der geht auf sein Ende hin und er versucht sich natürlich mit der Tochter zu versöhnen und bietet ihr ja auch an, dass er sie bezahlt. Also, weil er ja auch so verzweifelt ist. Und was dieser Film, fand ich wirklich in seiner Härte und in dieser Schwermut und Melancholie wirklich schafft zu erzählen, ist über Menschlichkeit. Und das ist auch das, also ich habe den in Venedig schon gesehen, wo der Weltpremiere hatte, wo er auch sofort die ersten Oscar-Rufe für Brendan Fraser kamen, aber eben auch die ersten Darren Aronofsky macht Fatshaming etc., was ich gar nicht finde, weil er ihn nicht vorführt.
Nein.
Und es ist halt nicht einfach irgendwie so der dicke Schauspieler oder die dicke Schauspielerin, wie sonst so oft in Hollywood-Filmen, die dann halt der beste Freund ist oder der Sidekick, über den sich lustig gemacht wird. Aronofsky begegnet der Figur des Charlies und auch Brendan Fraser begegnet der Figur des Charlies immer mit Würde. Obwohl er so verwahrlost gezeigt wird. Und das fand ich wirklich eine Stärke des Films.
So ein bisschen mit Abstand habe ich gedacht, eigentlich ist es ja auch schon, weil es liegt ja einem Theaterstück zugrunde, dieser Film, der Theaterstückautor, wenn man das so sagt, hat auch das Drehbuch geschrieben für diesen Film. Eigentlich ist es ja eine Schuld- und Sühne-Geschichte,
ja.
Ne? Weil Charlie sitzt da in diesem Apartment, es ist, lernen wir über die Zeit, ein selbstgewähltes Schicksal, also quasi sich zu Tode zu fressen. Und das meistgesagte Wort im gesamten Film ist sorry. Also Charlie entschuldigt sich permanent bei allem und jedem und benutzt auch immer wieder diese Bezeichnung, also es ist immer wieder die Rede von disgusting. Also er konfrontiert auch jede Person, mit der er zu tun hat, mit der Frage, sei ehrlich zu mir, findest du mich widerlich? Also auch da merkst du, dass diese Innenschau letzten Endes ja der Kern ist für diese ganze äußere Erscheinung. Und deswegen finde ich auch diesen Fatshaming-Vorwurf total an den Haaren herbeigezogen. Der passt hier überhaupt gar nicht. Ich wäre wahrscheinlich bis zu diesem Film nie groß auf die Idee gekommen, Brendan Fraser als herausragenden Schauspieler zu nennen und habe auch da nochmal gedacht, manchmal braucht es vielleicht auch einfach die Rolle unter dem Regisseur und das Drehbuch, damit jemand zeigen kann, was für ein Potenzial drinsteckt. Möchte aber auch hinten dran wenigstens noch sagen, dass es natürlich eine klassische Oscar-Rolle ist. Also das wissen wir seit Jahren, dass sie in Hollywood und an der Academy drauf stehen, wenn SchauspielerInnen diese krassen Transformationen gehen, egal ob in Black Swan oder The Fighter oder Dallas Buyers Club oder Monster, Charlize Theron damals, The Revenant oder Joker oder Entdeckung der Unendlichkeit mit Eddie Redmayne. Also immer diese Rollen, wo SchauspielerInnen die Möglichkeit haben, sich massiv zu transformieren, lädt das natürlich auch ein, dafür hinterher einen Oscar zu bekommen.
Ja, diese Oscar-Leistung könnt ihr euch jetzt angucken, nämlich ab Donnerstag im Kino im Film The Whale.
Und damit sind wir, wie angekündigt, immer noch nicht durch mit dem Thema Diversität, denn auch Woody Harrelson ist ab Donnerstag in einem Film zu sehen, in dem Diversität eine zentrale Rolle sogar spielt.
Diversität und Inklusion, denn Woody Harrelson spielt einen Basketballtrainer und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, wie kommt mir das bekannt vor, bis mir dann auffiel, ja, das ist das Remake eines spanischen Films. Wir sind Champions, hieß der, glaube ich, der eine ungewöhnliche Heldenreise erzählt in einem klassischen Sportlerdrama, nur dass in diesem Sportler, oder Komödie, dass in dieser Sportlerkomödie die SpielerInnen behindert sind, mit mehrfacher geistiger Beeinträchtigung, körperlicher Beeinträchtigung und dieser Trainer, gespielt von Woody Harrelson, Marcus, der ist eigentlich ein ziemliches Arschloch, kann man eigentlich so sagen. Der träumt davon, die in der NBA zu trainieren, nicht als Haupttrainer, sondern irgendwie.
Nein, er trainiert aktuell in der Minor League, also nicht bei den ganz Großen, nicht in der NBA, sondern in der Liga darunter in Amerika.
Legt sich da aber mit dem Cheftrainer an, während eines Timeouts, während der Teambesprechung, fliegt nicht nur vom Platz, sondern aus dem kompletten Team, wird auch noch angezeigt, weil er handgreiflich geworden ist und muss, statt ins Gefängnis zu gehen, Sozialstunden leisten, 90 Stück. Und wird Trainer eines Basketballteams mit Jugendlichen, die eben mehrfach behindert sind und ist am Anfang total überfordert, freundet sich dann aber natürlich mit seinen unkonventionellen Methoden mit allen an und trifft wirklich in diesem Team auf ganz liebenswerte Menschen.
Wer zum Teufel bist du denn?
Ich bin Marcus, der Coach.
Willkommen im Team, Cosentino.
Pass auf, flirte nicht mit mir, okay? Wir bleiben ganz professionell. Ich bin Miss Cosentino für dich.
Ich bitte um Verzeihung, Miss Cosentino. Du weißt aber schon, dass wir Basketball spielen und nicht surfen gehen.
Ich weiß.
Und wozu dann das Boogieboard?
Die Dinger sind manchmal super nützlich.
Ja, und da wird's eigentlich so zum klassischen Sportlerfilm. Mighty Ducks, keine Ahnung, alles. Sie werden natürlich erfolgreich und kommen ins Finale der, ach ja, was ist das? Ins Finale der Liga, in der sie spielen.
Ja. Ich hatte anfangs so ein bisschen Angst, dass das so eine Klischee-Ausreizung wird, weil da sind SpielerInnen in diesem Team mit Trisomie 21, die, sage ich mal, auch so dargestellt werden, dass sie dann die sind, die die körperliche Nähe zum Trainer suchen, weil Menschen mit Trisomie 21 umarmen gerne. Da hatte ich zwischendurch so ein bisschen Angst, dass das so eine zur Schaustellung von Behinderungsklischee wird. Ist es aber nicht geworden, fand ich, weil dieser Film dann immer doch wieder die Kurve kriegt, auch über fast schon so ein bisschen Screwball-Comedy, diese Mannschaft zum eigentlichen Hauptdarsteller des Films zu machen und nicht den großen Star Woody Harrelson, sondern ihn mehr oder weniger immer wieder auch zum Stichwortgeber werden zu lassen für diese, wie du gesagt hast, nicht nur tollen Figuren, sondern auch wirklich toll gespielten Figuren, nämlich von DarstellerInnen wirklich mit Behinderungen.
Das fand ich auch toll, dass Woody Harrelson sich wirklich unterordnet und niemandem versucht, die Show zu stehlen. Ich glaube, er hat während der Dreharbeiten vermutlich auch ganz viel gelernt, vor allem auch über sich selbst. Mir war das streckenweise, ja, zu, also nicht zahm, aber es war so sehr vorhersehbar, es war so rau glatt, also es war so bewusst kratzbürstig, aber ja, dann doch irgendwie austauschbar, aber ein Film, den ich einfach gerne geguckt habe. Also es ist einfach ein netter, charmanter, kleiner Film.
Und für euch auf jeden Fall eine Alternative zum sehr schweren The Whale in dieser Woche, also in jeder Hinsicht ein schwerer Film. Vielleicht, wenn euch ein bisschen mehr nach Leichtigkeit sein sollte, dann könnte Champions eine sehr schöne Alternative sein. Wir schwenken von dieser Woche und diesen beiden neuen Filmstarts zurück nochmal zu vergangenem Donnerstag und dem Kinostart Roter Himmel, über den wir da gesprochen haben, dem tollen neuen Film von Christian Petzold. Hört da gerne nochmal auch in die Folge von letzter Woche rein, falls ihr es noch nicht getan habt und noch nicht ganz genau wisst, worum es geht. Denn heute gibt's als Nachtrag zu diesem Film eben noch Thomas Schubert.
Ja, der spielt die Hauptrolle im Film, Leon, ein grumpy young man. Ein junger Autor, der mit seinem besten Kumpel Felix quasi zum Arbeitsurlaub an die Ostsee fährt, um dort seinen zweiten Roman endlich fertig zu kriegen. Und dann kommt alles anders.
Ich bin auf der Berlinale auch raus aus diesem Film, wie viele andere, und dachte spontan, was für eine Entdeckung ist dieser Thomas Schubert bitte? Um dann aber selber zu merken, während ich das so denke, was ist denn das für ein Quatsch? Denn dieser maximal sympathische Österreicher ist mit knapp 30 jetzt auch schon seit über 10 Jahren im Filmgeschäft. Mit Petzold und Paula Bär war ich zu dem Zeitpunkt schon verabredet, aber ihn wollte ich dann auch unbedingt gerne noch treffen. Ausgerechnet am Morgen nach der Premierenparty von Roter Himmel. Ja, das war interessant.
Was ihr gerade nicht sehen könnt, ist, dass Thomas Schubert sich kurz hingelegt hatte auf die Couch, die hier in der Lounge im 3. Stock des Festivalpalastes aufgebaut ist. Die wäre nach der Premierenfeier von Roter Himmel gestern, würde die zu Pass kommen, die Couch?
Ja, das wäre schon ganz angenehm, so heute alle Interviews liegen zu machen. Wäre ich auf jeden Fall dafür zu haben.
Es war also doch ein bisschen später gestern.
Es war ein bisschen spät, ein bisschen früh, ja.
So, ihr habt sicherlich aber auch allen Grund gehabt zum Feiern, denn überall, wo ich hingehört habe, sind die Leute ausgerastet über Roter Himmel. Ja. Und mir selbst ging es ja so, dass ich völlig verzückt aus diesem Film rausgekommen bin. Ich hoffe, dass dich das in keiner Weise kränkt, wenn du vielleicht, weiß ich nicht, jetzt auch viel im Zusammenhang mit dem Film auf der Berlinale hörst, was für eine Entdeckung dieser Thomas Schubert, weil diese Entdeckung, die hat ja stattgefunden vor mittlerweile 12 Jahren in Atmen damals,
ja,
schon.
Genau.
Das war ja der Film, den du gemacht hast mit dem Karl zusammen. Das war ja seine erste Regiearbeit. Karl, genau. Markowitsch hat, genau, ja, diesen Film gemacht, der eigentlich dein Durchbruch war. haben wir dich seitdem alle irgendwie verpasst? Kannst du dir das erklären, warum jetzt alle von der Entdeckung Thomas Schubert reden?
Ja, das höre ich tatsächlich wirklich jetzt seit 12, 13 Jahren, dass ich so die neue Entdeckung bin. Aber ich finde das gut. Also mir gefällt das ganz gut, dass man auch jedes Mal, wenn ich irgendwie was spiele, dass die Leute das Gefühl haben, den kennen wir noch nicht. Mhm. Und das finde ich eigentlich, so meine Lieblingsschauspieler, meine Vorbilder haben das auch so an sich, dass die ganz lange unterm Radar waren und auf einmal entdeckt man die in ganz vielen Rollen und merkt so, der war da und der war da und der war da und die sind aber so quasi in ihren Geschichten so ein bisschen verschwunden oder so aufgegangen, dass man die so nicht getrennt gesehen hat. Und das finde ich eigentlich super toll.
So ein bisschen der Anti-Daniel Radcliffe oder der Anti-Robert Pattinson, die Jahre kämpfen müssen, immer noch,
ja,
um diese eine Rolle loszuwerden.
Ja, ja, genau. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz schön, dass im Vordergrund wirklich die Geschichten stehen und nicht ich als Person.
Ja. Um trotzdem noch mal ein bisschen deine Geschichte aufzuwickeln, bei Atmen damals war es tatsächlich eher Zufall, dass du vor der Kamera gelandet bist, habe ich zumindest gelesen.
Ja, genau. Karl Markowitsch hat sich damals entschieden, ein Line-Casting zu machen, weil die Figur sollte eben 16 Jahre alt sein. Und er fand es halt irgendwie absurd, da jetzt irgendwie so einen 22-jährigen Schauspielschulabsolventen zu besetzen, weil das einfach nochmal was ganz anderes ist, auch wenn die dann irgendwie jung aussehen und so. Dann hat er sich eben dran gemacht, ein Line-Casting zu machen, um wirklich Jugendliche zu finden. Und da bin ich dann zufällig zu einem Casting reinmarschiert und habe dann die Hauptrolle in dem Film bekommen.
Ja. Wie hast du das damals wahrgenommen, diesen Einstieg in die Schauspielerei? War das ein ganz schnelles Feuerfangen oder war das erstmal für dich ein Spaßprojekt, wo du gar nicht gewusst hast, geht das jetzt weiter? Mache ich das weiter? Will ich das überhaupt?
Ich hatte damals so ein ganz tolles Gefühl, da endlich so meine Leute gefunden zu haben beim Film und war wahnsinnig gern unter Filmemachern und Geschichtenerzählern und habe mich da sehr schnell einfach zu Hause gefühlt und ich wusste sofort, das will ich auf jeden Fall weitermachen. Mhm. Und habe dann auch wirklich alles darin aufgebaut, dass ich dann auch wirklich eine Karriere darin haben könnte.
Hast du denn den Schulabbruch ein Jahr vor der Matura nie bereut?
Nein, nee. Das war tatsächlich, das war tatsächlich irgendwie auch ein nötiges Ding, weil ich mir einfach, okay, vielleicht war es ein bisschen extrem, aber ich habe mir quasi alle, wie sagt man auf Englisch, to burn all bridges, damit ich ja quasi keinen anderen Weg einschlage und habe wirklich alles darauf, auf die Schauspielarbeit fokussiert.
Du hast seitdem wirklich eine extrem beeindruckende Filmografie angehäuft. Es kam danach unter anderem Das finstere Tal. Seitdem kennst du Paula Bär.
Ja.
Dann hast du unter anderem Nebel im August gemacht. Das war dann mit Karl Markowitsch, also deinem Entdecker.
Genau.
Habt ihr zusammen gespielt. In Wilde Maus hast du mitgespielt. Da habe ich damals mit Josef Hader drüber gesprochen, der nun in Österreich auch wirklich eine Größe ist.
Ja.
In Deutschland natürlich auch, aber in Österreich nochmal ein anderer Name.
Ja, ein Heiliger quasi.
Absolut, ja, genau, eure Heiligkeit.
Genau.
Und dann kam irgendwann King of Stones vor zwei, drei...
Letztes Jahr rausgekommen und vor zwei Jahren.
Vor zwei Jahren, genau, gedreht, so rum, ja, genau. Und das war dann witzigerweise mit Matthias Brandt zusammen. Also es wirkt ein bisschen so, als hätte das alles in einem langen Anlauf so auf roter Himmel hingewirkt.
Ja, es war ja dann auch wirklich so, dass Matthias für mich eine starke Lobby war und mich auch vorgeschlagen hat, dem Christian, als Christian eben gerade gesucht hat. Hat er immer wieder von unserem Dreh erzählt und hat Christian von mir erzählt. Und also der hat sicher auch einen großen Anteil daran, dass ich hier da dabei war.
Also gab es die gute Chemie mit Matthias Brandt nicht nur vor der Kamera, ja, sondern auch hinter der Kamera.
Ja, genau. Okay.
Wie viel Raum, würdest du sagen, hat Christian dir gelassen für den Leon? Weil der wirkt überhaupt nicht so, als hättest du dich da reinzwängen müssen. Es wirkt sehr, sehr organisch und das erstaunlicherweise auch ab Minute 1. Also da hast du mich komplett gehabt. Ihr seid mit dem ollen Benz noch nicht mal liegen geblieben. So, da hattest du mich schon.
Mhm. Christian arbeitet auf eine Art und Weise, dass er im ganzen Vorproduktionsprozess, in der Vorbereitung versucht alles zu tun, um deine Fantasie zu beflügeln. Also er füttert dich mit Literatur und Filmen und Musik und zeigt dir die Orte, wo wir drehen werden und lasst dich dann eigentlich mit dem ganzen Input das machen, was du willst.
Mhm.
Und gibt dir dann einfach auch einen Raum, und das meine ich auch wirklich, einen Raum, das Haus, das wir im Film gesehen haben, das steht da wirklich so, wie man sieht. Das ist ja oft so, dass Motive im Film zusammengebastelt werden und dass da viel Lichtequipment und viel, dass alles zugestellt ist. Und hier war alles frei und man hat sich wirklich bewegen können in diesem Raum. Und nach dieser Vorbereitung lässt er dich eigentlich machen.
Mhm.
Es gab ganz wenig, wo er dann auch wirklich gesagt hat, nein, es muss ganz anders sein. Denn er hat ein großes Vertrauen in seine Schauspieler.
Ja.
Weil es einfach so sieht, er sucht die einfach sehr bewusst aus und füttert die dann, gibt denen den Input und dann guckt er eigentlich nur mehr gespannt zu, was dann passiert.
Dieser Leon, kanntest du den schon vor dem Dreh? Ist das ein Bekannter von dir? Ist das ein alter Ego? Oder hast du den erst in der Vorbereitung, von der du gerade erzählt hast, kennengelernt?
Leon fühlt sich mir total vertraut an. Also das ist auch so ein bisschen dieses Künstlerdasein, dieses gequälte Künstlerdasein, auch mit dem Glauben, dass Kunst irgendwie auch viel aus Schmerz entsteht, dieser Fehlglaube. Und da gab es einfach viele Punkte, wo ich anknüpfen konnte und wo ich mich in Leon auch wiedererkannt habe.
Mhm.
Und wie ich gestern auch bei unserer Premierenfeier gehört habe, ging es ganz vielen Leuten so, auch mit Zweitwerken. Also mir ging es auch nach meinem ersten Film so totales Imposter-Syndrom natürlich. Ja. Kaum irgendwie wissen, was ich da jetzt genau richtig gemacht habe. Aber man hat schon das Gefühl, dass eine wahnsinnige Erwartungshaltung da ist. Und ich habe gestern auch wirklich 4-5 Leute getroffen, die gesagt haben, hatten sie einfach genauso. Sie haben sich wahnsinnig als Künstler auch wiedererkannt gefühlt im Leon.
Die Angst nach dem Erfolgsdebüt.
Genau.
Und wie es dann weitergeht.
Ja.
Ja. Kennst du so, ich würde es gar nicht eine kreative Blockade nennen, die Leon hat, aber so auch diese Art von Zweifel, also kennst du das vom Dreh, du hast eine Szene gemacht und denkst, aus welchem Grund auch immer, das war nicht gut genug oder ich kann das besser und ich will das normal machen und dann...
Ich kenne nichts anderes.
Mhm.
Also sobald ich drehe, also ich habe selten das Gefühl, dass jetzt irgendwas gepasst hat oder so. Ich bin eigentlich ganz selten zufrieden mit mir und ich habe einfach diesen Drive auch, dass ich es halt immer besser machen will und also bis das fertige Produkt nicht da ist und zu sehen ist, bin ich eigentlich nie zufrieden.
Wem glaubst du dann? Also glaubst du einem Christian? Glaubst du ihm, wenn er sagt, jetzt ist wirklich, Thomas, ist wirklich gut gewesen jetzt?
Ja, das ist ja auch quasi dann das Tolle, wenn man mit Regisseuren wie Christian arbeitet, dass man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Ich kenne seine Arbeit und ich weiß, dass der ein gutes Gespür hat für Schauspiel und ich weiß, dass er auch schon so ein gutes Gefühl hat für das fertige Produkt am Ende und dass ich dem dann auch wirklich trauen kann und da auch so ein bisschen einen Orientierungspunkt habe. Ja.
Du bist mittlerweile auch in quasi allen Medien zu Hause, also Fernsehen, Kino, mit Netflix jetzt ein großes Streaming-Portal bedient. Wie siehst du die Zukunft deiner Kunst, des Filmemachens, des Drehens? wird sich das immer mehr verteilen? Es gibt ja nach wie vor, also auch seit der Pandemie, eine große Angst ums Kino, weil die Zahlen nachweisbar rückläufig sind, weil wir uns auch als Zuschauer alle so ein bisschen auf dem Sofa zu Hause eingepupst haben und denken, naja, geht ja auch.
Ja.
Wie, also mit welchem Blick schaust du in die Zukunft?
Ja, ich bin gerade so an einem Punkt, wo ich mich das selber frage, wie in welchen Formaten ich am liebsten bin und wie die Zukunft vom Kino ist und wie das alles weitergehen soll, weil halt einfach teilweise auch so viel produziert wird gerade, dass du das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr da und da verbracht und ich habe viel Arbeit da reingesteckt und dann gibt's vielleicht eine Woche Presse und dann war's das aber. Mhm. Und dann hast du auch so das Gefühl, es gibt keine Verbindung mehr so zum Publikum und dann fragst du dich, hat das alles wirklich einen Sinn? Und ich bin noch nicht an einem Punkt, wo ich irgendwie eine Lösung dafür gefunden habe. Oder ich finde, das suchen wir alle gerade, wie man quasi Interaktion mit dem Publikum wiederfinden kann. Und für mich erstmal möchte ich einfach mit integeren Künstlern arbeiten. Und das ist so mein Orientierungspunkt, dass ich sage, ich achte darauf, mit wem ich arbeite, den Stil und die Inhalte. Und ja, alles andere muss ich dann irgendwie on the fly lösen.
Ja. Lebst in Wien nach wie vor?
Ja.
Ja. Und was machst du, um dich zwischendurch mal zu erden, dich zu resetten nach dem ein oder anderen Projekt?
Ich habe irgendwie, ein Großteil von meinem Freundeskreis macht irgendwie was komplett anderes und meine Familie. Und da, das ist immer so der Punkt, heimkommen und wieder Familie und Freunde sehen und das auch mal wieder was anderes sein können als Schauspieler und das ist immer so mein Ankerpunkt.
Mhm, ja. Wann dürfen wir dich in welcher Art und Weise bitte unbedingt bald wiedersehen?
Überlegen, ich glaube, das nächste sollte dann sein der neue Josef Hader-Film. Der heißt Andrea lässt sich scheiden. Ich weiß noch nicht, wann der wird wahrscheinlich im Herbst kommen, aber ich bin mir nicht sicher, ich will es nicht verschreien. Ja. Aber der ist gerade so im Postproduktionsprozess und wird bald fertig sein.
Dann fange ich jetzt schon mal an, mich auf den zu freuen.
Da kannst du dich echt freuen, der wird super.
Ich befürchte, er wird großartig.
Er wird leider großartig, muss ich sagen.
Ja. Ja. Ach, wie schön. Ihr geht bitte jetzt erstmal in Roter Himmel, schaut euch da einen fantastischen Thomas Schubert an. Ich danke dir für den ersten Besuch in eine Stunde Film bei uns. Ich hoffe sehr, es wird nicht der letzte bleiben.
Ich hoffe auch nicht. Vielen Dank.
Danke dir. Ein wahnsinnig sympathischer, toller Typ, von dem ich wirklich gerne in Zukunft noch viel mehr sehen möchte. Vielleicht wird's ja, wir haben ja gerade gehört, im neuen Film von Josef Hader spielt er auch wieder mit. Das könnte das nächste große Highlight werden. Reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. In der kommenden Woche, Frau Wollner, reden wir über die Wächter der Galaxie.
Und mit den Wächtern der Galaxie.
Aha.
Guardians of the Galaxy Volume 3. Ich habe James Gunn getroffen, den Regisseur. Ich habe Chris Pratt und Zoe Saldana getroffen. Die anderen habe ich auch noch getroffen, also nicht alle. Aber einige davon. Ich überlege nur, ich glaube, wir konzentrieren uns mal lieber auf James Gunn, Chris Pratt und Zoe Saldana nächste Woche.
Wie es da weitergeht bei den Guardians, erfahrt ihr am kommenden Dienstag. Dann sprechen wir auch über Das Lehrerzimmer. Film, mit dem ich, soll es jetzt schon vorwegnehmen, einige Probleme hatte.
Echt?
Interessanterweise, ja. Obwohl ich Leonie Benesch in der Hauptrolle großartig finde, da sprechen wir nächste Woche drüber. Und ich habe noch was gefunden in der Arte Mediathek, nämlich ein Making-of von Das Boot. Da gab es jetzt einiges zu auf Arte, unter anderem dieses ungefähr einstündige Special über die vermutlich aufwendigsten Dreharbeiten einer deutschen Filmproduktion aller Zeiten. Rund um die Jahre 1980, 81, sehr spannend gemacht, mit ganz vielen Zeitzeugen zurückgehend bis zum Dreh des Films wirklich, also auch das nächste Woche, plus das, was uns möglicherweise bis nächste Woche noch einfällt, Frau Wollner.
Ich denke schon nach.
So, es war mir eine Freude und ein inneres Blumenpflücken.
mit dir. Ihr passt bitte bis nächsten Dienstag sehr gut auf euch auf, damit ihr nicht so krank werdet wie andere Menschen, die immer noch einen furchtbaren Husten haben, den ich aus jeder Folge mühsam rausschneide im Nachhinein. Passt auf euch auf, guckt bitte auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.